Ja, danke, Herr Jesus. Du hast uns solche treuen Glaubenszeugen gegeben. Und wir dürfen auf sie hoffen und mit ihnen auch dir nachfolgen und im Glauben weitermachen. Danke für diese Tage, die uns so ermutigt haben, einfach Schritt für Schritt weiterzugehen, auch wenn um uns herum manchmal es aussieht wie in der Löwengrube. Danke, Herr, du bist der Herr über das alles. Danke jetzt für diese Tage, die so reich waren. Lass uns das mitnehmen, was wichtig war. Herr, du weißt, wo Dinge sind, die nicht bereinigt sind in unserem Leben. Hilf uns, dass wir das dir bringen, Herr, und dass du uns wirklich reinigen kannst. Und mach weiter, Herr, dass auch durch uns Menschen dich finden dürfen. Mach uns zum Zeugnis, mach uns zu einer Säule, dort, wo du uns hinstellst. Und sage jetzt auch dein Wort noch, dass du nochmal uns schenken willst. Danke, Herr. Amen.
Wenn Sie bitte aufschlagen, die Bibeln, Matthäus 7, fangen wir bei Vers 13 an. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Das ist wirklich rational nicht zu begreifen, dass so viele Heiden von der Bergpredigt begeistert sind. Nicht Christen sagen, Bergpredigt, das will ich leben, aber da steht das doch drin, dass es eine große Scheidung gibt, dass man in die Hölle kommen kann. Wie klar hat das Jesus ausgedrückt? Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Seid euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln. Also das kann man bei Jesus lernen, wie man reden soll von den Glaubensdingen. Ganz plastisch, anschaulich. Bei Jesus immer gewaltig, das ist so einmalig. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln. So bringt ein jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Das ist eine Natur. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Jetzt greift Jesus den ganz wichtigen Punkt auf, um den es geht im Glauben. Im Glauben geht es um das Tun. Erinnert euch noch, wie wir das auf irgendeiner Rüstzeit hatte bei Dietrich Bonhoeffer? Nur der Gehorsame glaubt und der Glaubende gehorcht. Das ist vielen gar nicht klar. Wer ein wenig das Neue Testament kennt und den Gebrauch, den Jesus mit dem Wort Glauben verband, so ist immer bei dem Wort Glauben der Gehorsam mit eingeschlossen. Ein Glauben ohne Gehorsam gibt es im Neuen Testament nicht. Schon von der Wortschöpfung her ist das eine Konsequenz des Glaubens, dass ich diese Schritte des Glaubens tue. Die ganze Krise in unserer Christenheit, dass Glauben und Tun auseinanderfällt. Vielleicht ist das der Grund, warum manche sich an der Bergpredigt begeistern, weil ihnen das mit dem Tun gefällt. Aber da haben wir schon gleich gemerkt, ein Tun ohne Glauben, das ist ein Flop. Ich kann das ja gar nicht tun, wenn nicht Jesus mein Herr ist, wenn er nicht in mir wirkt, wenn er nicht die Kraft ist, die mich erfüllt, wenn ich nicht neu geboren bin und ein neues Herz habe. Und darum ist das so wichtig. Glauben und Tun gehört zusammen. Und das ist kein Gesetz, sondern das ist ein Evangelium, eine frohe Botschaft, dass Jesus, wenn wir von hier wegziehen will, uns mit Freude erfüllen wird. Ich habe manchmal ein bisschen Eindruck, wenn wir das so hören, erschrecken wir ja über die Versäumnisse unseres Lebens. Aber das wäre das Allerschlimmste, wenn wir bedrückt nach Hause fahren würden, sondern wir wollen das ablegen bei der Vergebung von Jesus, das Alte, das Versäumte. Wir blicken nicht rückwärts, sondern wir freuen uns, dass Jesus in der großen Vollmacht in unserem Leben wirksam werden will. Er schafft in uns beides, das Wollen und das Vollbringen, oder wie wir gestern in dem Segenswort gehört haben, dass er auch den Gehorsam in uns wirkt. Und das kann nur sein, wo ich mich ganz im Vertrauen auf Jesus verlasse. Darum ist zunächst wichtig, dass Jesus sagt, es gibt eine kleine Pforte, die viele Menschen nicht beachten. Man kann nur teilhaben an der Königsherrschaft Jesu, wenn man durch diese Pforte hindurchgeht. Er beschreibt das als eine enge Pforte. Nun ist ja so schön, dass Bunyan uns in der Pilgerreise das so schön erzählt hat, wie dieser Christ auf dem Weg ist nach der ewigen Heimat überhaupt. Das hat ja Bunyan, der ja ein Puritaner war, glänzend beschrieben, die biblischen Wahrheiten. Es lohnt sich immer wieder drin zu lesen. Besser kann man das nicht illustrieren. Und wie der mit seiner großen Last, die er auf dem Rücken trägt, durch diese Pforte nicht durch kann. Und wie er dann an diesem Grab steht und er wirft er zuerst die Last seiner Sünden ab, bevor er durchgehen kann. Man darf auch das gar nicht missverstehen von der engen Pforte, als ob das so wäre, dass man sie irgendwie verkrüppeln muss, auf dem Bauch hindurchrobben muss. Sie erinnern sich ja an die Geburtskirche Jesu in Bethlehem, wo die Helena den Eingang so klein machen ließ, dass man sich richtig bücken muss, um hineinzugehen. Das war damals wegen den arabischen Stämmen so wichtig, die da hinein wollten in die Kirche, oft noch beritten, dass sie den Eingang zur Kirche bei den ersten Christen damals, die Helena nach der Christenverfolgung nach Konstantin, hat sie diese Kirche bauen lassen. Es ist ganz einfach so, es gibt nur eine Tür, durch die man hindurchgehen muss. Das hat Jesus auch so schön im Kapitel vom guten Hirten gesagt, ich bin die Tür. Wer da hindurchgeht, der empfängt das und erlebt das. Nur wer durch diesen Eingang, der Jesus Christus heißt, hineingeht. Jeder, der anders ins Reich Gottes hinein will, ist ein Dieb und ein Räuber. Es gibt nur einen Zugang. Und es ist so wichtig, dass diese ganz wichtige Bergpredigt auch in unseren Tagen wieder klar ist für uns. Wie stehst du zu Jesus? Kennst du Jesus? Hast du ihn erlebt? Und bist du bei ihm? Und das Schöne, was uns dann immer wieder freut, wenn Kinder schon eine große Liebe zu Jesus haben. Und in dieser großen Sehnsucht da schon begreifen, ich möchte durch Jesus hineinkommen. Gar keine andere Bedingung nennt hier Jesus. Wir Menschen haben allerhand noch hinzugefügt, was noch da sein muss. Aber Jesus hat nur das eine genannt, wer ihn empfängt, wer ihn aufnimmt, wer an ihn glaubt, der steht gleichzeitig unter dieser Gewalt des Herrn dieser Welt. Jesus, der unser Leben bestimmen will, als der König und Herr, und der in uns sein will. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Jetzt hat ja die Charlotte Reilen von Stuttgart, die Frau, von der ich Ihnen immer erzählt habe, die eigentlich nur eine nominelle Christin war, aber durch den Tod ihres Kindes auf einmal offenbar. Sie meinte, Gott strafe sie, und sie ist in die Leonhardskirche gegangen, ist dort getroffen worden von dem Prediger Dann. Es war ein pietistischer Erweckungsprediger, es war nicht Ludwig Hofacker. hat sie ganz tief berührt und sie hat ihr ganzes Leben als Geschäftsfrau ja verströmt. Ihr Mann hat sich ja, hat gesagt, ich kann immer mit einer verrückten Frau zusammenleben, die spinnt, die ist Christin geworden, ist nach Amerika gegangen. Es war damals die Zeit 1848 des Traums der großen Freiheit, der deutschen Befreiungsparlamente, die da überall waren. Und der Mann hat drüben in einer Zeltevangelisation Jesus aufgenommen und dann ist er zurückgekehrt zu seiner angeblich verrückten Frau. Und die beiden haben Stuttgart geprägt. 50 Einrichtungen in Stuttgart geschaffen. Das Diakonissenkrankenhaus war eins davon, unzählige Missionsvereinigungen, ein Gymnasium für Frauen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sofort erkannt. Man hat das dann verächtlich den Lämmerstall genannt. Das ist ja immer so, dass die anderen schnell spotten. Aber die Charlotte Reilen hat Stuttgart ungemein geprägt und die hat das Bild vom breiten und schmalen Weg malen lassen. Das geht auf Charlotte Reilen zurück. Trotzdem hat es uns in der Kindheit sehr geprägt. Dumme Leute behaupten, es sei industriefeindlich gewesen, weil die Eisenbahn in die Hölle führt oben. Wenn Sie sich noch erinnern. Nein, die Charlotte Reilen hat gesagt, die Eisenbahn macht den Sonntag kaputt. Die Leute wollen bloß noch fortreisen. Und sie hat ja recht gehabt, wenn man das heute sieht, dass man schon kaum mehr Veranstaltungen festsetzen kann, weil wir immer unter dem Druck stehen, wir müssen unterwegs sein am Sonntag. Aber das ist ein ganz tolles Bild, weil vorne auch diese enge Pforte da ist und wir verbinden das ja gleich mit diesem schönen Bild. Wir haben natürlich als trickreiche Kinder immer überlegt, ob man nicht den breiten Weg gehen soll und das ganz oben über das Brücklein geht, aber das ist eine Einbahnstraße, auf den schmalen Weg rübergehen kann. Nein, es ist so wunderbar, dass Jesus sagt, es geht um diese Entscheidung und das ist so wunderbar, wenn wir das immer wieder wissen, dass Menschen Jesus erkennen, Jesus annehmen und dann auf einmal merken, der Weg ist ja gar nicht schmal. Der ist ja voller Erkenntnis und wir haben auf einmal ganz, ganz große Freude. Aber das Erschütternde, dass Jesus von der Verdammnis redet. Ich weiß nicht, warum das so schnell sich verbreitet, immer wieder in allen Generationen, als ob Gott der gutmütige Vater sei, der all die Dinge, die da geschehen, einfach grob übersieht und das nicht so genau nimmt. Sie müssen einmal das Evangelium ansehen. In allen Gleichnissen redet Jesus von der ganz großen Not der Verdammnis. Da wird sein Heulen und Zähne klappen, dass einer verworfen wird und überall ist das drin. Die faulen Fische, die ausgelesen werden, das Unkraut unter dem Weizen, das verbrannt wird. Ein ganz großer Ernst in dem Wort von Jesus. Und wenn wir das verschweigen, ist es von uns ein Verbrechen. Nun ist die Frage, wie können wir davon reden? Die meisten Menschen wollen ja gar nicht zu Gott sein. Ich finde das immer auch komisch, wenn man den Leuten sagt, du kannst machen, was du willst, du kommst immer im Himmel an. Die Leute sagen, möchte ich absolut nicht. Ich will ja ohne Gott leben. Sondern das Erschütternde, wenn wir das bezeugen und wenn wir es auch von uns erkennen, wie schlimm es ist, wenn man Jesus verwirft und Jesus nicht mehr hat. Und die Verdammnis, das ist schon in dieser Welt eine ganz, ganz große Not, ohne Gott zu sein. Davon spricht Jesus. Viele sind es, die auf ihm Weg, den weiten Weg zur Verdammnis gehen, ganz bewusste Entscheidung. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt und nur wenige sind es, die ihn finden. Jesus spricht, dass es wenige sind, eine kleine Schar. Jesus redet auch von Auserwählten. Das spielt bei den Calvinisten eine große Rolle, dass auch hier die Entscheidung Gottes schon vorausgeht. Wir wollen dann immer drüber reden und spekulieren, warum finden viele den Weg nicht. Wichtig ist, dass ganz klar im Evangelium gesagt wird, Gott will, dass alle gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es wäre ganz schlimm, wenn Leute den Weg des Lebens nicht finden, weil wir ihnen nicht liebevoll genug oder eindeutig genug gesagt haben. Und das ist auch ganz wichtig, dass Menschen mehr eine Sehnsucht haben, als wir denken, nach dem erfüllten großen Leben. Und wenn es ihnen geschenkt ist, auf eine ganz schlichte Weise, Menschen, dass du sagst, es geht nur darum, wie du zu Jesus stehst. Und das ist das Leben, das er gibt. Wir freuen uns immer wieder, wie auch Leute heute durchbrechen und zu Jesus finden durch diese enge Pforte hindurch. Es ist immer der Weg der Buße. Ich habe gerade noch mal in dem Buch geblättert, das meine Frau mitgenommen hat, von dem Kurz, Friedrich Kurz, den der Teile über den Tisch gezogen hat, der große Musicalmacher, der viele Millionen gemacht hat in der Welt. Das ist immer wieder komisch, dass er immer wieder von den Ritualen spricht, auch von der Taufe. Ich glaube, die Buße und der Glaube an Jesus ist das, was immer im Neuen Testament als die Voraussetzung genannt wird. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass auch Paulus sagt, ich habe niemand getauft, weil an der Taufe ist ja ein unendlicher Streit ausgebrochen zwischen so vielen Gruppen. Und die Frage, ob ich richtig getauft bin, das ist eine ganz große Not, aber ich darf es in eurer Runde einfach erwähnen. Ich werde darüber nicht ruhig. Mir geht es darum, dass Menschen Buße tun über ihrem Leben ohne Gott und dass sie Jesus als ihren Herrn annehmen. Die Taufe kann das besiegeln, ist ein Zeichen, aber es ist oft eine Not, wie viele Menschen auch dadurch in ihrem Glauben wieder irre werden. Darum ist mir das auch hier so, dass die Pforte eng ist, aber nicht so eng, dass man noch alle möglichen Forderungen sonst erfüllen muss. Zu Jesus kommen, er soll mein Herr sein. Und dann ist das so wichtig, diese Entscheidung. Dann spricht Jesus von der Gemeinde, und das ist ganz wichtig, in der Gemeinde ist die größte Not. Der Antichrist sitzt immer in der Gemeinde. Der Teufel wirkt am meisten in der Gemeinde, in der Welt hat er sie sowieso schon. In der Gemeinde ist die große Unruhe, und darum ist das eine ganz, ganz schlimme Not, die Paulus auch in der Abschiedsrede in Milet, den Ältesten von Ephesus, sagt, aus eurer Mitte werden die falschen Propheten aufstehen. Das ist eine ganz, ganz große Not, auch die ihr alle kennt. Wo kann ich denn noch biblisches Evangelium? Wir hängen da nicht an irgendwelchen Lehren. Wir wollen, wo ist ein Verkündiger, der ungeteilt einfach das Wort Gottes uns auslegt? Da mag es auch noch kleine Unterschiede geben, je nach unserer Erkenntnis. Aber wo nur die Bibel allein der Maßstab ist, das Wort unseres Herrn. Und das Schlimme ist, dass Jesus von Irrlehrern spricht. Schon in vielen Gruppen darf man schon gar nicht mehr von Irrlehrer reden, das sei lieblos. Doch an dieser Frage müssen wir uns immer wieder prüfen, vertreten wir etwas, was Menschenmeinung und Menschengedanken sind. Das dürfen wir nicht. Und das Schlimme ist, dass die Irrlehrer sich verkleiden, dass sie sich in Fell überziehen. Und das ist schon schlimm, dass ein reißender Wolf, wie beim Rotkäppchen, dann plötzlich kommt und hat ein ganz anderes Fell. Und er erscheint so brav und so lieb. Darum ist es immer ganz gefährlich. Ich habe so oft gehört, dass Leute gesagt haben, die schlimmsten Irrlehrer, die wir hatten, ob das theologische Art war oder ob die mit ideologischen Anschauungen behaftet waren, waren immer ganz ausgesprochen sympathische, nette Leute. Da müssen wir aufpassen. Dass manche gesagt haben, wenn nur die Gläubigen ein bisschen netter wären und die Netten ein bisschen gläubiger. Das ist oft eine ganz große Not. Der große Verführer, der Reichsbischof Müller im Dritten Reich, da haben die Bekenner immer gesagt, der war so fromm, dass er vor dem Nachmittagskaffee noch gebetet hat. Den trinken ja die meisten ohne Gebeten, sondern den kriegen wir gratis. Aber Sie wissen, es kann in frommer Gewalt, und der die ganze Nazi-Ideologie mit der Vernichtung der Juden willig vertreten hat, die Tilgung des Alten Testaments, hat in einer Frömmigkeit gelebt, die uns blendet. Und da redet Jesus davon, lass dich nicht von äußerem Schein blenden, sondern es geht um die Frucht. Und was ist die Frucht? Jetzt nicht, dass der so lieb ist und dass der so sympathisch ist und dass der so nette Fotos macht und dass er so ein guter Unterhalter ist. Es geht nicht um diese Frucht, sondern es geht um die Frucht, ob Menschen dort zum Glauben an Jesus kommen. Das ist mit Frucht gemeint, dass aus diesem Dienst etwas geschieht. Und wo das nicht geschieht, das ist für uns etwas Beunruhigendes. Was auch uns in unseren Gruppen uns beunruhigen müssen, sind noch Menschen zum Glauben gekommen. Denn wo Jesus ist, da kommen Menschen zum Glauben. Da gehen Menschen zur Quelle und trinken. Das muss uns immer unruhig machen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn die Frucht nicht da ist, ist dann der Baum gut. Das ist in der Natur draußen ein Gesetz, dass ein guter Baum gute Früchte bringt. Aber bei uns ist das nicht so selbstverständlich. Und wir wissen ja, dass es ganze Perioden in unserem Leben gibt, wo wir gar nicht mehr das weitergeben können an andere, wo wir keine Kraft des Glaubens haben. Und das ist ein wichtiger Grund, dass Jesus uns ermahnt, dass wir uns verändern lassen, dass er... Ja, er macht den Baum wieder gesund. Und wenn der Baum gesund ist, dann bringt er gute Frucht. Und das ist für uns ein großer Trost, dass die Frucht eben nicht unsere Persönlichkeitswerte sind, sondern die Frucht ist das, was Jesus wirkt, an bleibender Frucht, die nicht vergeht. Und dann geht das weiter mit der Warnung, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, Ist das eine Anspielung auf besonders fanatische Christen, die immer Herr, Herr beten? Das muss gleich zweimal wiederholt werden, weil man es nicht genug machen kann. Aber Jesus sagt, Vorsicht, es geht nicht um Worte, auch nicht um fromme Worte, die wir machen, sondern ich kann in das Himmelreich, in die Gottesherrschaft, das Himmelreich ist ein anderer Name für die Gottesherrschaft, nur hineinkommen durch das Tun des Willens des Vaters. Das ist nicht Gesetzlichkeit, sondern dass ich Christus in meinem ganzen Leben gehorsam bin, in Wort und Werk und allem Wesen, sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Wenn das nicht mein Leben treibt, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass es dann das Gesetz erfüllt, und zwar total. Die Reinheit meines Herzens, die Barmherzigkeit, die Liebe, das muss das vollbringen. Und das kann nicht überspült werden durch irgendwelche Formen und Vokabeln. Und das ist ein so erschütterndes Bild, das Jesus hier gebraucht, dass wenn er kommt und die Türe zuschließt und dann wir eingehen ins Himmelreich, Leute vor der Tür stehen und sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen geweissagt. Was ist denn das? Das ist gepredigt, vollmächtig. Der Zuspruch, Weissagen ist, das Wort Gottes auf die Situation des Hörers zu richten, dass sie nicht irgendwelche Geheimnisse der Zukunft ausplaudern. Weissagen ist immer das Wort Gottes akzentuiert, so zugesprochen, dass es die Herzen trifft. Wir haben doch in deinem Namen geweissagt. Wir haben böse Geister ausgetrieben. Da hat es sogar Bekehrung gegeben und wir haben in deinem Namen viele Wunder getan. Ihr seid, ich kenne euch nicht. Nur der Gehorsame glaubt. Und darum ist das schon hart, wie Jesus uns fordert, und das gehört zu den Grundtatsachen unseres Glaubenslebens, dass das wirklich gültig ist. Und das haben wir gestern gesprochen, wir wollen niemanden kritisieren, wir müssen aber anderen das immer wieder deutlich sagen, und zwar, soweit es geht, in Liebe den Ernst nicht verschweigen. Und dass wir sagen, du, das macht mir einfach Not, wir können es immer am besten vielleicht an unserem eigenen Leben zeigen, das eigene Beispiel, sage, ich bin lange in falschen Wegen gelaufen, habe gemeint, ich könne 5 gerade sein lassen, bis ich gemerkt habe, ich werde von Jesus ausgespien und ich kann nicht teilhaben an seinen Gaben. Und Jesus nennt sie Übeltäter, obwohl sie für Jesus böse Geister ausgetrieben haben, obwohl sie Wunder getan haben. Die Wunder sind gar kein Zeichen der Vollmacht oder eines gesunden Baumes, das sagt Jesus selber, sondern nur der Gehorsam. Und noch einmal, ich habe es glaube auch schon in diesen Tagen gesagt, Saul, der König Saul, ein Kopf größer als alles Volk, ein Mann, an dem das Volk gefallen hatte und zujauchzte, als ihn Gott erwählte, war gestrauchelt über den Ungehorsam, und zwar über den frommen Ungehorsam. Er hat Gott Opfer dargebracht, die Gott nicht wollte. Warum damals nur Samuel das Opfer bringen durfte, ist ein Geheimnis Gottes. Aber wir merken, wie Gott es genau nimmt. Saul hat ja noch den Samuel am Mantel festhalten wollen, und der Samuel ist so weggelaufen, dass der Zipfel abgerissen ist, und der Saul stand da und hat den Zipfel in der Hand. Für uns eine erschütternde Geschichte, wie genau es Gott bei seinen Leuten nimmt. Und es geht nicht um irgendwelche Dinge. Wissen Sie, es war so tragisch, im Konfirmandenunterricht hatte ich auch einen Konfirmator, der hat gesagt, hast du schon mal gestohlen? Also nein, ich habe nicht gestohlen, was ein Kind andere sagen. Und dann kam die nächste Frage, hast du schon mal aus der Zuckerdose einen Würfelzucker rausgestohlen? Das war bei uns erlaubt als Kind, das war nie eine Sünde zu Hause. Und er sagt, siehst du, jetzt bist also doch ein Dieb gewesen. Wenn man so treibt an solchen Dingen, ihr wisst, was man Unsinniges als oft Kindern einredet, wo man ein Bewusstsein der Sünde erzeugen will. Nein, es geht um den ganz großen Ungehorsam. Und wir wollen immer wieder fragen, Herr, was willst du mit mir? Ich will doch deine Wege. Erhalte mich auf deinen Wegen und lass mich nicht mehr irre gehen. Darum sind so Lieder so schön. Wo wir immer wieder daran erinnert werden, durch die Lieder, ich will doch deinen Weg gehen. Auch wenn es ein dorniger Weg ist, ein schwieriger Weg, ein Weg des Leidens, ich will deinen Weg gehen und ich will dir auf diesem Weg dienen. Und dann darf der Herr uns auf diesem Weg, wo er uns hingestellt hat, auch die Aufgaben zeigen, wo, wenn es sein muss, wir böse Geister vertreiben müssen oder Wunder tun dürfen und wo wir weissagen müssen. Weissagen heißt einem jungen Menschen sagen, das will Jesus nicht. Doch, das ist sein Wort, das ist die Konsequenz seines Wortes, dass du in deinem Weg umkehrst. Es ist ein Wort der Liebe, das wir ihm zurufen. Du verlierst sonst alles in deinem Leben. Und auch hier, das ist nicht kritisieren und nicht ein Aburteilen, sondern etwas auslegen aus dem Wort Gottes als Konsequenz. Und dass Jesus sagt, an jenem Tag wird er sagen, ich habe euch noch nie gekannt. Ohne Gehorsam kein Glaube. Ohne diese Konsequenz, das Wort von Jesus ist verbindlich, absolut verbindlich. Und noch einmal sind wir sehr dankbar, dass über 2000 Jahre uns dieses Wort Jesu unverkürzt erhalten blieb. Obwohl seit 200 Jahren die ganze liberale Theologie immer sagt, das ist kein Wort von Jesus, das hat die Gemeinde ihm angedichtet und das ist von Menschen geschrieben, das ist Gemeindebildung. Das Wort ist da. Jeder hat die gleiche Bibel in der Hand. Jeder hat sie. Und darum ist das für uns so verbindlich, das Jesuswort, das Jesusgebot. Und in der Urgemeinde war es ganz wichtig, dass sie die Christuslehre aufgeschrieben haben, die, was der Weg mit Christus ist. Da heißt ja schon der Paulus, wie er in Damaskus die Christen verfolgt hat, die des Weges waren, die also mit Christus in der Nachfolge Jesus standen. Deshalb ist das schon schön, wie Bonhoeffer das mit der Nachfolge überschrieben hat. Wir fragen ja gern Menschen, ob sie sich entscheiden und vergessen dann, dass sie konsequent den Jesusweg gehen. Den Weg der Freude und der Erfüllung, aber in den Weisungen von Jesus. Es gibt keine einzige Weisung von Jesus, die für uns nicht verbindlich wäre und die für uns nicht gültig wäre. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und das ist für unseren Lebensweg ganz gut. Ich kann noch mal sagen, Sie werden ganz arg sicher leben, wenn Sie nach den Worten von Jesus leben. Aber auch nach den Worten, dass wir nicht viel sorgen sollten, dass wir nicht uns sorgen müssten wegen den Rücklagen unseres Lebens, aber dann auch sonst im Gehorsam von Jesus bleiben, weil wir dann den Schutz und die Bewahrung haben, auch in den Katastrophen, die Jesus in der Endzeitrede ankündigt, dass wir sicher durch diese Zeit hindurchgehen und von ihm bewahrt werden. Es ist ganz wunderbar, dass dieser Weg der einzige schöne Wege. Es war doch gut, dass die Charlotte Reilen dieses Bild vom breiten und vom schmalen Weg malen ließ. Ich weiß auch nicht, was irgendwie dran falsch sein sollte. Es hat uns schon als Kinder tief geprägt. Auch die Bibelworte, die dabei sind, weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen. Und wir haben das alles dann entziffert, sobald wir richtig lesen konnten. Und die Segensworte, das hat uns schon als Kinder dann bestimmt, dass wir gerne zum Kindergottesdienst gegangen sind, weil der Weg mit Jesus der einzige Weg der Verheißung für unser Leben ist. Und lassen Sie sich das nicht vermiesen von den Spöttern. Es ist ein tolles Jesusbild. Ich kenne auch kein modernes Bild, das diesem alten Bild noch gleich zu achten wäre. Übrigens, es gibt so ein paar schöne Dinge, die einfach auch in unserer Zeit vergessen sind, die aber bleibend uns etwas Wichtiges vom Evangelium sagen. Neben diesem Bild von Charlotte Reilen, das hat ein anderer Maler gemalt, sie hat die Skizzen dazu angefertigt und die Worte dazu, ist das andere von Johannes Gossner, den ich schon erwähnte, der einer dieser katholischen Kapläne war, die in Memmingen zum Glauben kamen. Johannes Gossner, der in Petersburg war, dort die große Bibelstunde gehalten hat, ausgewiesen wurde aus Petersburg und dann in Berlin in der Bethlehemskapelle, da wo die hussitischen Flüchtlinge waren, aus Böhmen gepredigt hat, der hat ja das Herzbüchlein gemalt. Und das Herzbüchlein ist auch grandios. Das hat er gebraucht, weil sie haben ja unter den Kohls in Indien Gossner eine ganz große Mission gemacht. Da sind ganz viele zum Glauben gekommen. Ich habe das alles beschrieben in dem Buch Jenseits der endlosen Meere, die 300 Seiten Missionsgeschichte. Und Gossner war da ganz groß, indem er das gezeigt hat, all die tierischen Bilder, die in unserem Herzen drin sind, bis Jesus drin wohnt. Bill Bright hat das Bild wieder aufgenommen und hat ja dieses Ich gemalt, das Ego, der Stuhl, der da sitzt, das Ego und wie das Ego entthront wird und Christus in unser Herz kommt. Aber das ist in Gossner, wenn Sie dieses Herzbüchlein noch haben oder ob Sie es irgendwo antiquarisch besorgen, war schon grandios gemalt. Und wenn einer gut malen kann, kann er es auf neue Weise zeigen, wo man schlicht das Evangelium in einfachen Bildern darstellen kann, dass diese Herzensverwandlung nötig ist und das im Gehorsam, dass ich keine Freude habe. Und wir haben das vielleicht bei dem Kapitel 6 in der Bergpredigt nicht deutlich genug gesagt, dass das Begehren meines Herzens bei Luther in der Auslegung im Katechismus, lass dich nicht gelüsten. Heute sind die Gelüste so wichtig. Die Gelüste meines Lebens. Die jungen Leute werden ja gelehrt, leb deine Lust aus. Das ist der Hauptmotiv, aber ich habe Spaß dran. Und das geht im Glauben nicht mehr, dass die Lust mich bestimmt, sondern dass ich von Jesus bestimmt werde. Sehr interessant, dass Luther auch bei der Auslegung der Gebote, lass dich nicht gelüsten, dass wir unserem Nächsten sein Weib, Gesind oder Vieh nicht abspannen, abdringen oder abwendig machen. Das ist mir immer wichtig gewesen, heute, wenn es um Personalberufungen geht. Ich habe immer in unserem Werk gesagt, wir können nie einen Menschen aus dem Hensler Verlag fragen, ob er zu uns kommt, wenn ich nicht vorher mit dem Chef gesprochen habe. Wir würden gern diesen Mann zu uns holen. Wir wollen ihn nicht auf heimliche Weise ködern oder ihm gar ein Angebot machen, dass wir ihn abspannen, abdringen oder abwendig machen. Martin Luther hat das alles schon gesehen, dass wir nicht seine Knechte abspannen dem Nächsten. Das ist wieder das 9. und 10. Gebot. Und das ist so wichtig, weil wir gern das Gelüsten haben. Das Gelüsten muss bei uns besiegt sein, weil Jesus und das Handeln von Jesus unser Tun bestimmt. Und da müssen wir durchsichtig sein. Und das betrifft alle Wünsche unseres unerfüllten Herzens. Und wir wissen, was aus diesem Herzen alles an Lüsten kommt. Und die Sünde ist der Leute verderben. Da steht am Ende da immer die Sünde. Und es wird kein Mensch in der Sünde glücklich. Und darum ist so wichtig, dem Begehren des Herzens zu widerstehen. Und dass Christus, die Liebe, habe deine Lust an dem Herrn. Gerade Lust, ja, aber an dem Herrn und seinem Weg. Dass ich nicht nach falschen Dingen, die Jesus verworfen hat und als Sünde gebrandmarkt habe, Freude habe, sondern Lust an dem Herrn. Und es ist immer so schwer, dass man heute so gerne mit der Lust spielt und sie uns dann betrügt und in die Irre führt. Und das ist so schrecklich, dass man oft gar nicht merkt, wo man in Dinge hineinrutscht, die unser Leben dann bestimmen. Und das ist so ernst, dass Jesus sagt, an jenem Tag gibt es eine große Scheidung, man kann verloren gehen. Ich weiß nicht, wo in der Bibel stehen soll, dass alle gerettet werden. Ich kenne die Stellen, das ist Apostelgeschichte 3, es werden alles wiedergebracht werden, die Wiederbringung aller Dinge. Ich weiß die Stelle, wo man sagt, es ist Epheserbrief 1, dort im ersten Kapitel, dass alles zusammengeführt würde. Aber das Wort alles ist das Problem. Die harten Worte von Jesus genügen mir. Die Tränen, die Jesus über Jerusalem geweint hat. Darum den großen Ernst zu weinen. Wenn es eine Hintertüre gibt, durch die man selig werden kann am Kreuz vorbei, dann hätte Jesus uns es nennen müssen. Und da hat er nie davon gesprochen, sagt, es ist nicht so schlimm, wenn es einer versäumt hat, da gibt es nochmal eine Möglichkeit, nach dem Tod nochmal umzukehren. Und darum kann ich eine solche Lehre nicht vertreten. Es wird immer wieder gefragt, wie kannst du denn auf die Lahö gehen, wo die doch so offensichtlich die Allversöhnung leben. Das gleiche Wort habe ich oft auf der Langensteinbacher Höhe gesagt und es haben mir auch die Brüder gesagt, so können sie dem zustimmen. Vielleicht sind manchmal unsere Theorien falsch. Ich habe noch nie erlebt, dass ich irgendwo bei einer Gruppe, wo ich war, gehindert wurde, den Ernst des Gerichtes Gottes und des Verlorensgehens zu verharmlosen, gewarnt habe und wo mir das gewährt wurde, dann würde ich dort nicht mehr hingehen. Das ist ein fester Bestandteil der Predigt von Jesus. Und nun kommt das mit dem Hausbau noch als das Letzte, was für uns ganz wichtig ist. Mit dem Hausbau, Sie wissen, dass die Regengüsse im Orient plötzlich kommen. Die kommen als eine große Unwetterflut. Und dann stürzen sie her und das Schlimme ist, in den engen Tälern, den Canyons, stürzt das Wasser her. Es sind immer wieder ganze Reisegruppen ertrunken, die sagen, es ist doch Sonne bei uns und sie haben nicht gemerkt, dass 20 Kilometer weiter oben in den Bergen ein Unwetter niederging und die Flut, die dann plötzlich 3-4 Meter hoch durch den Canyon schießt, die Gruppe so erreicht, dass sie gar nicht mehr rauskommen. Wir kennen das auch aus unseren Tagen von den Unwettern, dass das geschieht. Diese Regengüsse meint Jesus. Und da ist die Frage, bist du für die großen Erschütterungen des Glaubens gerüstet? Das Haus, das auf dem Felsen steht, ein gegründetes, ein Fundament hat und feststeht. Und das Haus, das auf dem Sand steht, weil der Sand weggespült wird. Und das Haus steht nicht auf einem Fundament. Und darum kann ein Glaube nur ruhen auf dem Fundament des Wortes Gottes und der großen Zusagen von Jesus. Und das ist eine herrliche Verheißung. Ich wollte, dass Sie fröhlich nach Hause ziehen und nicht entsetzt über diesen harten Worten von Jesus. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Alles wieder das Lied von Paul Gerhardt ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Nichts kann mich verdammen. Und er spricht zu mir den großen Trost zu. Ich weiß, es gibt in dieser Welt keine Sicherheit als die Zusagen meines Herrn, der mir das zuspricht und der mir das sagt, dass ich das festhalten kann in meinem Leben und meinen Weg fröhlich ziehen kann. Und dieses Haus bricht nicht ein. Das ist eine wunderbare Verheißung. Da die Winde kamen und es stießen an das Haus, da fiel es nicht ein, weil es auf den Felsengrund des Wortes Gottes gegründet war. Ich bin ja manchmal in Zafelstein oben, sehr gerne in dem Haus Felsengrund. Schön, so ein großer Felsbrocken vor das Haus gelegt, weil es uns daran erinnert, ich muss auf dem Felsengrund des Wortes Gottes mein Haus bauen, nicht auf meinen Gedanken, Theorien, Meinungen, auch nicht auf meine Frömmigkeit, nicht auf meinen guten Willen, sondern dass Jesus mich selig macht, dass das ein Gnadengeschenk ist, dass ich aus Glauben ergreifen darf. Und dann ist es auf einmal so leicht, dass das schwächste Kind das ergreifen kann. Mir ist interessant gewesen in dem Buch, was ich Ihnen vorhin erwähnt habe, es hat Mockler geschrieben, es lohnt sich aber nicht zum Kaufen. Oder wenn ihr es gerade am Büchertisch habt, dann lohnt es sich. Also Entschuldigung, Friedrich Kurz, den Musicalmacher, den Bernhard Kurz, der in Berlin das Estretz Hotel, das ist sein Bruder aus Nördlingen, den schätze ich sehr. Aber weil er hat doch sehr viel Lumpereien gemacht in seinem Leben. Aber da ist eigentlich ganz interessant, wo man auf den Grund kommt des Glaubens Jesus. Und da ist es nicht meine Frömmigkeit und meine Art, die ich leben kann und meine Idee und auch nicht meine Cleverness. Und da schreibt dieser Friedrich Kurz in einem Kapitel, ich habe mein ganzes Leben bis zu dieser Stunde, wo er also Gott erkannt hat, zwar auch kein richtiges Christuserlebnis, das er hatte, sagte, ich habe alle Autoritäten in meinem Leben abgelehnt. Das ist mir blitzmehr auf einmal klar geworden. Darum können viele Leute heute nicht glauben. Weil sie sagen, es gibt nur eine Autorität, das bin ich. Ich bin der Chef meines Lebens und mir hat niemand reinzureden. Das ist der Individualismus, der sich an vielen Stellen zeigt. Der autonome Mensch, autonom, selbstbestimmt, ich weiß alles. Ich weiß, was für mein Leben gut ist und ich lehne alle ab, die in mein Leben hineinreden wollen. Und es ist der schwierigste Schritt für den modernen, autonomen Menschen zu sagen, ich kann ohne Jesus nichts. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, die nicht mehr sich für stark halten, sondern die den lebendigen Erbarmer Heiland Jesus als ihre Stärke ansehen. Und das ist ja der schwierigste Schritt, auch bei all den Menschen, mit denen sie reden. Die sagen, das ist nur was für ganz schwache Leute. Und sie merken gar nicht, wie sie mit ihrer Person durch dieses Leben gar nicht durchkommen. Wie sie verloren sind. War mir ganz interessant bei diesem Mann, der am Broadway noch die Musicals inszeniert hat und mit den großen Größen von Rolling Stones in der Concorde fortwährend geflogen ist und Geld die Fülle hatte und dann natürlich wieder alles verloren hat, weil sie sich gegenseitig betrogen haben und 20 Prozesse mit Teile geführt vom SI in Stuttgart. Also wissen Sie, dann, wo muss denn dieser Mensch einmal merken, ich bin gar nicht der große King meines Lebens. Ich kann nicht einmal eine Versuchung meines Lebens in eigener Kraft überwinden. Wissen Sie, wie schwach wir sind? Und das ist durch Jesus aufgedeckt. Und im Evangelium ist dieser Schritt so schwierig zu sagen, ich bin schwach, doch du bist stark. Deine Kraft hilft mir voran. Vor Jesus zu beugen, und in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und er allein gibt mir Kraft und Vollmacht in meinem Dienst. Soweit sind wir bei der Bergpredigt, dass Jesus mit Vollmacht lehrte und diese Bergpredigt nur in Christus erfüllt werden kann und die ganze Hingabe an Christus braucht. Wir würden dann noch eine Gebetsgemeinschaft machen und wir würden jetzt noch ein Lied singen, das einfach uns den Weg weist, nun aufwärts froh den Blick gewandt. 400. Dieses Lied hat August Hermann Franke gedichtet. Jetzt muss ich Ihnen Sie müssen aufpassen, das ist nicht der August Hermann Franke von Halle. Der August Hermann Franke von Halle, der hatte noch ein C vor dem K. Solche Kleinigkeiten. Dieser August Hermann Franke war ein Missionar, der in Asien gewirkt hat, sonst eigentlich nicht sehr hervorgetreten ist. Aber dieses Lied ist so wunderbar. Nun aufwärts froh, den Blick gewandt. Er ist natürlich in der Spur vom August Hermann Franke. Vielleicht hat der Vater ihm den Namen deshalb gegeben, August Hermann, in der Erinnerung. Aber nur zum Unterscheiden, das sind so kleine Details der Vätergeschichte. Wir singen alle 5 Verse. Und nehmen wir uns Zeit zum Beten, zum Abschluss unserer Freizeit. Wir wollen auch, wenn wir von hier weggehen, nicht zurückblicken, sondern die alten Dinge einfach bei dir jetzt abladen in deiner Vergebung und dann fröhlich vorwärts blicken. In der großen Freude, dass du etwas Großes auch noch machen willst, auch in den kommenden Monaten durch uns hindurch. Wir sind gespannt, wo du uns führst und wie du uns führst. Aber wir wollen mit deiner Realität rechnen, mit deinem Wort, dass das sich erfüllt und dass du uns zum Segen setzt, dass du uns auch weiter weißt, welchen Weg wir gehen sollen. Wir wissen ihn oft nicht, welcher der richtige ist, du weißt ihn. Und dann wollen wir uns von dir leiten lassen und halt uns zurück, wo wir auf einem falschen Weg sind. Korrigiere uns, weise uns so klar, auch durch dein Wort, auch durch den Rat der Schwestern und Brüder, dass wir nicht irre gehen können. Und so wollen wir auch jetzt mit dem Mittagessen unsere Freizeit abschließen und dir danken, dass du mit uns gehen willst und jeden von uns segnest. Und ich darf euch das Wort zurufen: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen.